D-Radio Wissen, 100.
Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Da war ich in einem Bewerbungsgespräch. Etwa 30 Minuten lang lief das, alles ganz okay. Und als es zu Ende ist, ich stehe schon in der Tür, bin schon gedanklich draußen, kommt mir so eine Frage hinterhergeschossen. Herr Beuting, haben Sie eigentlich sich aktuell noch woanders beworben? Und ich so, nö. Als nächstes wird mir heiß, ich bekomme einen knallroten Kopf und gehe raus. Warum ich das da in dem Moment gemacht habe, ich habe keine Ahnung. Vielleicht um meine Chancen zu steigern oder um ein anderes Bild abzugeben. Also vielleicht irgendwie sowas. Ich weiß es aber nicht. Jedenfalls war mir das so furchtbar peinlich. Ich bin rot geworden. Jeder hat gesehen, Mann, der erzählt uns hier Scheiß im Bewerbungsgespräch. Und ehrlich gesagt habe ich so gemerkt, ich will das nicht mehr und ich kann das auch nicht. In unserer Geschichte, die wir jetzt hören, ist es komplett anders. Zum einen muss es wohl zwangsläufig gar nicht so unangenehm sein zu lügen oder man muss nicht immer so eine rote Birne kriegen. Und bei manchen Menschen ist Lügen auch nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Maris Hubschmied ist Journalistin beim Tagesspiegel in Berlin. Und sie hat vor ein paar Jahren zum Thema Pseudologen recherchiert. Pseudologen sind Menschen, die krankhaft lügen. Und für ihre Reportage hat sie ein Jahr lang eben diese Pseudologen gesucht, versucht mit ihnen zu sprechen und schließlich eine Frau getroffen, die selbst jahrelang mit einem Pseudologen zusammen war. Maris Hubschmied, schön, dass du da bist. Bevor du uns jetzt die ganzen Sachen über Pseudologen erzählst, sag doch erstmal, wie du genau auf das Thema gekommen bist.
Ja, ich glaube, das hing mit dem 1. April zusammen. Also der 1. April stand kurz bevor und da ging es in der Redaktion um Aprilscherze. So nach dem Motto, ist das nun lustig, ist das boshaft? Und irgendwer sagte, ja, gewissermaßen gibt dieser Tag einem ja die Lizenz zum Lügen. Und ein anderer wandte dann einen dann nicht zum Lügen, zum Schwindeln. Und das war so ein Moment, in dem ich gedacht habe, das wäre doch interessant, mal über die verschiedenen Arten des Lügens was zu machen.
Über die, ne? Unterschiede, ja.
Ja, also so quasi, da hast du auf der einen Seite die Notlüge, ne, bis hin zur Lebenslüge. Und da habe ich also angefangen, ein bisschen zu recherchieren und bin dann darauf gestoßen, dass Lügen auch Krankheit sein kann. Und davon hatte ich so noch nie gehört und fand das super spannend. Pseudologie, habe ich dann gelernt, ist eine krankhafte Störung. Und das heißt, Pseudologen, die lügen nicht, weil sie Hochstapler sind, die lügen nicht aus Geltungssucht, ne, oder nicht aus Berechnung, sondern schlicht aus einem inneren Zwang heraus. Ne? Die können nicht anders. Das heißt, um mal ein Beispiel zu geben, die sagen auch in ganz, ganz banalen Situationen die Unwahrheit. Wenn jetzt jemand nach dem Weg fragt, sagen die aus voller Überzeugung, du links. Dabei wissen sie, dass es rechts lang geht.
Das ist ja spannend. Ist erstmal anders, so kontraintuitiv. Wir denken wirklich, Lügen, das muss immer einen Zweck verfolgen. Bei den Leuten ist es anders. Wenn du jetzt aber eine Reportage erzählen willst, dann brauchst du natürlich jemanden, der das durchlebt oder der dir das zeigt, an dem du das zeigen kannst.
Ja, die Wunschvorstellung war natürlich, jemanden zu treffen, der selber Pseudologe ist. Und das gestaltete sich aber super schwer. Ich saß in Berlin tatsächlich an der Quelle. In Berlin gibt es einen Psychiater, Hans Stoffels heißt der, und der gilt als der Pseudologie-Experte schlechthin. Der forscht schon seit Jahren zu dem Thema und der hat auch entscheidend dazu beigetragen, dass Pseudologie als Krankheit überhaupt anerkannt ist. Der konnte mir leider aber zum damaligen Zeitpunkt keinen Pseudologen vermitteln. Dazu muss man wissen, dass es seiner Schätzung nach überhaupt nur an die 1000 Fälle in Deutschland gibt. Und die wenigsten davon wissen ja, dass sie Pseudologie haben, also dass es einen Namen für ihr Problem gibt. Ne?
Und die anderen sind wahrscheinlich nicht stolz drauf.
Ja, wenn sie es wissen, heißt das noch lange nicht, dass sie sich auch Hilfe holen. Das ist richtig. Ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe im Internet, da gibt es einige Foren, in denen Pseudologen einander ihr Leid klagen. Und da habe ich dann gepostet, dass ich mich fürs Thema interessiere, dass ich gerne das journalistisch angehen würde, ob jemand bereit wäre zu reden. Und habe dann an verschiedenen Stellen gepostet und annonciert. Aber die Beiträge waren oft Monate, wenn nicht schon Jahre alt. Und da gab es erstmal gar keine Reaktion, da passierte nichts.
Und wie lange musstest du warten?
Monate auf jeden Fall. Also das hat richtig lang gedauert. Ich habe mich komplett anderen Dingen gewidmet und das auch so ein bisschen abgeschrieben. Und dann hat sich Silke Schulz bei mir gemeldet. Also so habe ich sie in meiner Reportage genannt. In Wirklichkeit heißt sie aber anders. Ja, eines Tages sah ich diese Nachricht von ihr, dass sie meine Anzeige gesehen hätte. Und sie hat geschrieben, dass sie seit Jahren schon mit einem Psychologen verheiratet ist und dass sie bereit sei, mit mir darüber zu sprechen.
Eine gute Idee eigentlich, ne? Also nicht ich habe das Problem selbst, sondern ich kenne jemanden, der das Problem hat und ich leide darunter.
Ja, das war natürlich nicht das, was ich eigentlich wollte, ne? Das war die Sicht der Angehörigen, aber hey, das war alles, was ich hatte. Und ich dachte, super, dann treffe ich die, zumal die auch in Berlin lebte. Das war für mich natürlich perfekt. Ich konnte sie schon wenige Tage später treffen.
Wo habt ihr euch getroffen?
In einer Kneipe in Kreuzberg. Das war die Kneipe, in der die beiden sich kennengelernt haben. Silke Schulz und ihr Mann, der heißt Frank. Sie hat auch mir dann erstmal genau geschildert, wie das war, als sie sich da kennengelernt haben. Der ist dann irgendwie zu ihr rübergekommen, der saß an einem anderen Tisch, der hat eine Blume aus der Vase genommen und ist hingegangen zu ihr, hat gesagt, darf ich Ihnen diese Gerbera überreichen? Und da hat sie mir erzählt, das war natürlich total beeindruckend, ein Mann, der sich mit Blumen auskennt. Da waren sie irgendwie gleich schon mal, hatte er ein Stein im Brett. Und dann haben sie sich den ganzen Abend lang unterhalten. Er hat ein bisschen was von sich erzählt, dass seine Eltern eine kleine Gärtnerei haben, deswegen kennt er sich aus, dass er Verwaltungsfachwirt ist, dass er aus Greifswald kommt, dass sein Bruder noch zu DDR-Zeiten bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, dass er eine Schwester hat, die nach Neuseeland ausgewandert ist. Und dann, ja, wie es so ist, ne, wenn man sich zum ersten Mal ein bisschen kennenlernt, dann geht es um die Hobbys. Er sagt, er spielt jeden Dienstag Skat mit Kollegen. Ja.
Das ist interessant, ne? Erst kommt so die Gerbera, wie, du kennst dich aus. Ja, meine Eltern haben eine Gärtnerei, ne, so entsteht direkt so ein sowas Schlüssiges, ne? Also sagen wir mal, Frank klingt jetzt erstmal in Ordnung. Und die Frage ist so, wie vertrauenswürdig findet Silke den denn?
Ja, offensichtlich sehr vertrauenswürdig. Die beiden sind sehr schnell irgendwie in die Beziehung eingestiegen. Die haben kurze Zeit später schon den ersten gemeinsamen Urlaub gemacht. Die haben Postkarten geschrieben, dann auch an seine Familie. Er hat sie immer gebeten, mit zu unterschreiben. Also es war ihr auch gleich klar, das ist hier irgendwie was Offizielles. Ne, das ist jetzt nicht irgendwie eine Affäre, sondern die Familie weiß gleich Bescheid. Sie hat dann auch Karten zurückgekriegt von seinen Eltern und seiner Schwester, zum Beispiel zum Geburtstag, zu Weihnachten. Sie hat aber nie ein Gesicht dazu gesehen, ne? Und nach einem knappen Jahr schon hat der Frank Silke einen Heiratsantrag gemacht. Und sie hat natürlich ja gesagt.
Wunderbar.
Ja, geplant war dann, dass zumindest bei der Hochzeit dann endlich das große Kennenlernen stattfindet, ne? Dass dann alle mal einander vorgestellt werden.
Es ist ja eine Geschichte über Pseudologie, über Pseudologen. Jetzt muss ja irgendwo an irgendeiner Stelle mal die erste Lüge kommen. Irgendwo muss ja mal was hier nicht stimmen.
Ja, da machen wir am besten gleich bei der Hochzeit weiter, ne? Also alle haben darauf hingelebt und dann passiert Folgendes. Die Schwester schreibt einen Brief, hör mal, ich kann hier in Neuseeland meine Farm nicht allein lassen. Es geht einfach nicht. Und Franks Eltern, die natürlich angeblich auch total heiß darauf sind, jetzt die Schwiegertochter kennenzulernen, die sagten dann ganz kurz vorher mit großem Bedauern ab, weil sie beide leider Bronchitis gekriegt haben.
Das ist aber wirklich tragisch. Das klingt natürlich jetzt ein bisschen suspekt, ne? Erstmal so ein paar Sachen kommen nicht und irgendwie jetzt die ganzen Belege aus Franks Geschichte kommen jetzt nicht irgendwie bei der Hochzeit ran. Wie hat sie dann da reagiert?
Ich denke mal, wir vielleicht wären da schon stutzig geworden. Sie aber angeblich nicht. Ich glaube, die war einfach wahnsinnig verliebt, ne, nach allem, was sie mir erzählt hat. Als sie ihn getroffen hat, da war sie schon 37. Sie hatte einen ziemlich drögen Job bei einer Krankenkasse, Sachbearbeiterin. Und die hat sich einfach mehr ausgemalt für ihr Leben als Mädelsabende mit Freundinnen. Ne? Die wollte endlich auch die große Liebe. Und dann traf sie den Frank und der war offenbar total witzig, der war aufmerksam, der war liebevoll. Auch ihre Eltern fanden den richtig klasse. Ne? Die haben den immer zu ihren flotten Ossi genannt. Und es gab also für sie gar keinen Grund, misstrauisch zu werden. Auch weil der echt ein Meister der Inszenierung war. Ja, also das eben Hochzeit wieder, da steht dann am Morgen auf dem Hochzeitstisch eine Vase aus teuerstem Meißner Porzellan mit Glückwünschen von seinen Eltern. Ne? Und diese Sachen, die haben dann dazu geführt, dass sie hat das offenbar geglaubt.
Also nochmal ganz kurz Wrap-up. Ne? Silke lernt Frank kennen in der Kneipe. Frank, ich weiß nicht, ist sehr überzeugend und jetzt sind sie bei der Hochzeit, aber jetzt läuft erstmal alles anders als gedacht. Aber Frank hat so eine ganze Kulisse aufgebaut und muss die ja jetzt aufrechterhalten. Also und darf sich nicht darin verstricken. Also gab es denn da irgendwie so einen Punkt, an dem Silke dann doch vielleicht so Zweifel geschöpft hat oder Zweifel gesehen hat?
Ja, nach allem, was sie mir gesagt hat, waren es die kleinen Schwindeleien, ne, die sie dann sehr wohl bemerkt hat. Zum Beispiel, wenn sie gemeinsam mit Freunden irgendwie zusammensitzen, dann schwärmt er von Restaurants, in denen er gar nicht gewesen sein kann, weil die noch recht neu sind, aber in Städten, in denen er gar nicht gewesen ist, seit er mit Silke zusammen ist, solche Sachen. Oder sie kommt nach Hause und im Detail dann sagt er, stell dir vor, bei denen und denen ist eingebrochen worden und das alles weg. Und dann trifft sie die Nachbarn ein paar Tage später und sagen die, nö, also nö, bei uns alles in Ordnung. Ne? Solche absurden Sachen, völlig unnötig. Kleine Lügen, in die er sich dann aber verrannt hat. Ne? Da kommt er aus der Nummer dann nicht mehr raus. Und ein Satz, den ich total schön finde in dem Zusammenhang, ist, die Lüge ist wie ein Schneeball. Je länger du sie wälzt, desto größer wird sie. Ja, irgendwann bricht dann quasi die Lawine über einen herein.
Hast du den von Silke, den Satz?
Nee, im Zuge meiner Recherche war ich auf den gestoßen.
Ja. Und wie, dann irgendwann merkst du so ganz viele kleine Lügen. Normalerweise jeder hat ja mal vielleicht eine Unstimmigkeit und dann denkst du mir so, ja gut, aber wenn du die natürlich alle jetzt an Frank adressieren kannst, wie hat der denn dann reagiert?
Silke hat mir erzählt, dass er dann sehr beschämt war immer und auch ganz zahm wie ein Lamm. Manchmal aber auch aufbrausend, so je nach Stimmung. Vor allem, dass er sich dann aber in immer weitere Ausreden geflüchtet ist. Ne? Dass er eigentlich alles nur schlimmer gemacht hat. Hat nie gesagt, ja, hast du recht, dumm gelaufen, weiß ich nicht, da sind die Pferde mit mir durchgegangen. Sondern es gab dann immer noch mal irgendwie, ne, wurde immer einer draufgesetzt.
Du hattest ja gerade dieses aus dem Schneeball wird die Lawine Bild. Ne? Wenn wir jetzt mal denken, am Anfang hatten wir jetzt über ein paar Schneebälle geredet. Wann wurde denn diese große Lawine-Lebenslüge dann ausgelöst? Also wann hat Silke wirklich angefangen zu verstehen, dass da wirklich was nicht stimmt?
Die ganz großen Lügen, die hat sie erstaunlich lange übersehen, würde ich sagen. Dann gab es aber ein paar Klopper tatsächlich, die man nicht mehr übersehen konnte. Am Valentinstag zum Beispiel. Da hat sie Kinokarten besorgt und sie will ihn abends überraschen. Ne? Sie will ihn von der Arbeit abholen, sagen, hier, Kinokarten für uns besorgt, wir machen uns einen netten Abend. Und dann geht sie da zum Pförtner bei der Behörde, wo er arbeitet und sagt, ja, ich möchte zu dem und dem. Und dann sagt er, nö, so einen haben wir nicht. Guck nochmal nach.
Schande.
Nee, so einen haben wir nicht. Sie fragt natürlich auch erstmal ungläubig nach, hält das für einen Fehler. Aber am Ende kapiert sie, dass er niemals in dieser Behörde gearbeitet hat. Und das Irre ist, die beiden haben sich aber schon diverse Male in der Mittagspause davor getroffen. Und das bedeutet, er hat das alles genau geplant. Er stand dann immer schon vor dem Amt und hat auf sie gewartet, ne? Als wäre er der Erste gewesen, der jetzt runtergekommen ist. Und tatsächlich hat er aber in diesem Gebäude gar nichts zu suchen gehabt. Also alles wahnsinnig durchdacht, ne?
Und
aufwendig.
Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt mit dem Frank zusammen wäre, würde ich denken, was für eine Sauerei. Also sag mal, wie viel Energie wendet der auf, um mich zu täuschen? Mhm. Und wahrscheinlich, wenn du jetzt 10 Leute fragen würdest, würden 9 sagen, das war's.
Oder? Ich auf jeden Fall. Zu dem Zeitpunkt hatten die beiden aber schon ein Kind, Maxchen, Max. Das macht es natürlich nicht einfacher. Ne? Familie apropos, er hat ihr immer erzählt, du bist die erste Frau, mit der ich mir vorstellen kann, eine Familie zu gründen. Und irgendwann findet sie in der Wohnung einen Brief rumliegen, auch gar nicht weiter versteckt. Da geht es um Unterhaltszahlungen. Und da liest sie, dass er schon eine Tochter hat aus einer vorherigen Beziehung. Das ist natürlich ziemlich heftig gewesen für
wow.
sie. Er hat ihr die also über Jahre verheimlicht. Und klar gab es dann eine Riesenszene. Und was hat er gesagt zu seiner Entschuldigung? Nur, ja, er hätte eben den Moment verpasst, ihr das zu sagen.
Mhm, klar, Frank. Jetzt sind wir wirklich bei den großen Kloppern angekommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was von all dem, was du uns bisher über Frank erzählt hast, stimmt denn nicht?
Oh, was stimmt?
Oder was stimmt?
Ja, eine Menge.
Was weniger ist.
Also der Frank, den sie dann verlassen wollte, als wir uns trafen, war sie gerade an dem Punkt, dass sie gesagt hat, oh, ich kann nicht mehr, ich will ihn verlassen. Der war gar kein flotter Ossi. Kein Ossi, der kam nicht aus Greifswald zum Beispiel, der kam aus Essen. Die Eltern hatten auch keine Gärtnerei, sondern der Vater hatte eine Apotheke. Und er hatte keine Geschwister, er war Einzelkind. Ja? Also weder gab es den Bruder, der bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, noch gab es die Schwester mit ihrer Farm in Neuseeland. Und er konnte zum Beispiel nicht mal die Regeln vom Skat spielen, ne? Was er angeblich einmal die Woche gemacht hat. Aber an diesen Dienstagen waren das, glaube ich, da hat er immer seine Tochter gesehen. Ne? Also er brauchte dieses Dienstags-Skat-Spielen.
Alibi.
Genau. Und ich finde, man muss sich dabei immer vor Augen führen, dass diese erfundene Identität ja in keiner Weise beeindruckender war. Nee. Oder nobler, aufregender, reizvoller. Ne,
ob du jetzt Apothekersohn oder Gärtnersohn bist.
So, im Prinzip. Also ja, dennoch hat er sie in all diesen Punkten belogen. Er konnte einfach nicht anders.
Es ist ja jetzt alles zusammengenommen einfach so ein massiver Vertrauensbruch. Also stimmt ja im Prinzip am Ende gar nichts mehr. Und du fragst dich ja eigentlich dann, ja, was ist das denn für ein Typ, mit dem ich da zusammen bin? Ne? Ist ja, in dem Moment ist er dir ja fremd.
Also dieser Moment, in dem sie erfahren hat, dass er eine Tochter hat, da hat sie ihre Koffer gepackt. Silke ist dann aber doch geblieben. Und ich glaube, dafür gibt es einen ganz einfachen Grund. Das war ihr viel zu peinlich, anderen davon zu erzählen. Sie ist dann aber, glaube ich, kurze Zeit nach diesem Vorfall im Internet, also genau wie ich, auf den Begriff Pseudologie gestoßen. Und das hat für sie wohl einiges verändert. Sie war zuerst total entsetzt, hat sie gesagt, aber dann war sie auch schrecklich erleichtert, weil ja, sie dann das alles nicht mehr persönlich nehmen musste. Ne? Es hat sie nicht mehr verletzt. Sie meinte dann also, ich bin eben nicht mehr gemeint. Es ist eine Krankheit.
Genau, und vielleicht auch andere Leute sind schon reingelegt worden und sowas. Ne? Das hilft ja dann auch.
Ja, klar, ja. Du bist nicht allein, genau. Hm. Und sie hat dann auch von diesem Moment an eine Mission gehabt, ne? So könnte man das, glaube ich, sagen. Also sie hat dann ihrem Mann eine Mappe zusammengestellt mit all dem, was sie da im Internet zusammengesucht hat. Die Mappe hatte sie auch bei unserem Treffen dabei, die hat sie mir gezeigt. Und da waren so Sätze markiert wie, dass die Pseudologen oft besonders liebenswürdige, besonders empathiefähige Menschen sind. Dass der Pseudologe ein Verwandter des Künstlers ist, stand da. Ne? Also alles irgendwie klingt erstmal positiv. Ich glaube, das war für Silke sehr tröstlich, das so zu sehen. Natürlich standen da auch Sachen wie, dass Pseudologie mit einem stabilen Sozial- und Berufsleben weitgehend unvereinbar ist. Ne? Hm. Und so, genau so hat sie es ja erlebt. Sie hat dann aber ihren Mann eben konfrontiert mit all ihren Erkenntnissen. Sie hat gesagt, guck mal, ich habe mich informiert, du hast die und die Krankheit, ne? Hat ihm die Mappe gezeigt und hat ihm nahegelegt, eine Therapie zu machen.
Mhm. Was ist das für eine Therapie?
Wenn man dem Experten glauben darf, gibt es leider Gottes gar keine Heilung. Ach. Ja. In der Therapie kann es deswegen nur darum gehen, mit der Krankheit umgehen zu lernen. Die Vermutung ist, dass Pseudologen aus einer Art Schutzbedürfnis heraus handeln, weil sie in ihrer wahren Identität sich aus irgendeinem Grund angreifbar fühlen. Ja? Und die Gründe können, wie bei wahrscheinlich allen psychischen Krankheiten, sehr vielseitig sein. Gerade bei Pseudologie, hat mir der Experte gesagt, ist es dann ungeheuer schwer, dahinter zu kommen, ne, worin eigentlich die Ursache besteht, weil ja im Gespräch, im Therapiegespräch, der Pseudologe ewig versucht ist, weiter drauf loszuspinnen. Und ja, so war es bei dem Frank dann so, dass er schon nach 2 Sitzungen zu Silke gesagt hat, ja, der Therapeut, der meint, dass der Tod meines Bruders, dieser Unfalltod, den es ja nicht gegeben hat, dass das der das traumatisierende Erlebnis quasi in der Vergangenheit ist, das irgendwie zu dieser Störung geführt hat. Und Silke ist dann, ich glaube, beim nächsten oder übernächsten Mal, als Frank zur Therapie gegangen ist, ihm gefolgt und hat gesehen, ja, Frank geht nur spazieren.
Mhm. Dann fragt man sich doch, wo ist denn mal Ende? Also wie viel Frust kann man da aushalten, ne? Wenn dann selbst die Geschichten aus der Therapie jetzt wieder nur wieder Teil der Lüge sind?
Stoffels hatte gesagt, der Angehörige wird zum Kriminalkommissar. Silke hatte gar keine andere Wahl, als ihren Mann auf Schritt und Tritt zu kontrollieren. Und im Zuge ihrer Ermittlungen, um mal im Bild zu bleiben, hat sie dann eines Tages auch Kontakt zu der Ex-Partnerin ihres Mannes aufgenommen, also zu der Frau, die die Mutter seines ersten Kindes ist, seiner Tochter. Und von der hat sie dann die wahren Familienumstände geschildert bekommen. Ne? Also all das, was ich dir eben schon gesagt habe, ne? Dass der gar nicht aus Greifswald kommt, sondern aus Essen und so weiter. Und da ist Silke dann kurz entschlossen zu ihrem Schwiegervater nach Essen gefahren. Ah. Und hat gedacht, so jetzt also
jetzt mal echte ganz Konfrontation. Reiner Tisch,
genau. Der hat sie auch empfangen, aber bei dem musste sie erfahren, dass der nicht die geringste Ahnung hatte, wer sie ist. Dass er gar nicht wusste, dass es da eine neue Beziehung gibt, eine zweite Frau, geschweige denn ein weiteres Kind, ne? Also Enkelkind. Und das, obwohl Frank seinen Vater durchaus besucht hat, auch seit er mit Silke zusammen ist. Als ich Silke getroffen hatte, da lag jene Reise nach Essen gerade erst 2 Wochen zurück oder so. Und man merkte ihr an, sie hatte wahnsinnig viel zu verarbeiten. Und sie war echt fertig. Sie konnte das alles auch gar nicht richtig verdauen und war an dem Punkt, ich kann nicht mehr, ich will diesen Mann verlassen. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen, ich habe mich das auch gefragt in dem Moment, war es ihr irre wichtig, um Verständnis für diese Krankheit zu werben und sie bekannter zu machen.
Interessantes Dilemma. Wie ging es weiter?
Ja, wie ging es weiter? Ich wollte nach dem Gespräch natürlich am liebsten direkt mit Frank sprechen, ne? Die andere Seite hören. Das wollte Silke aber auf keinen Fall. Das war auch ihre Bedingung gewesen, muss man sagen, dass alles anonym bleibt. Und dann habe ich sie nach der Telefonnummer von ihrem Schwiegervater in Essen gefragt, weil ich dann gedacht habe, okay, wenn ich mich schon auf eine Sicht konzentrieren muss, also oder beschränken muss, auf die Sicht der Angehörigen, dann hätte ich da gerne ja mehrere Perspektiven und würde gerne ein möglichst umfassendes Bild bekommen, auch von seiner Kindheit, ne? Und da hat Silke gesagt, ja, du musst hier erst nochmal Rücksprache mit ihm halten, ob der das gut findet, dass sie seine Nummer rausgibt. Sie war auch deshalb zögerlich, weil sie ihn ja gerade erst kennengelernt hatte, ne? Und ich wusste, ob er das jetzt toll findet, dass sie gleich da das Schicksal ihres Mannes, seines Sohnes in der Öffentlichkeit irgendwie breit tritt. Das ist soweit auch nachvollziehbar. Dann habe ich aber ein paar Tage gar nichts von ihr gehört und habe dann vorsichtig nachgefragt, ne? Und sie hat auf meine Nachrichten nicht mehr reagiert. Da habe ich wirklich dann ein bisschen penetranter nachgefragt, nichts von ihr gehört und hatte die Befürchtung, okay, die bereut das alles. Die will an dem Punkt nicht weitermachen.
Das war's mit der Geschichte. Aber dann kam es anders.
Ja, dann kam plötzlich kommentarlos, total kommentarlos von ihr eine Telefonnummer. Vorwahl Essen. Und da habe ich natürlich sofort angerufen.
Und wer ging dran?
Der Mann, der dann dran ging, der hat zunächst erst mal klargestellt, dass er nicht der Schwiegervater von Silke Schulz ist, sondern der Vater von Silke Schulz.
Mhm.
Und dann hat er mir gesagt, dass seine Tochter eine ungeheuer liebevolle Person ist, ungeheuer liebenswert, hat er, glaube ich, gesagt. Aber die Silke, die hat einen Knacks. Man darf ihr nicht alles glauben. Und dann hat er mir erzählt, dass Silkes Mann, Frank, dass der gerade ausgezogen ist und meinte, sprechen Sie doch mal mit dem. Hat er mir die Nummer von Frank gegeben.
Ah, okay.
Ja, da habe ich den Frank angerufen. Hab den auch gleich erreicht. Der hat mir bestätigt, dass er Silke verlassen hat. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, ich habe das nicht mehr ausgehalten, ihre Lügen.
Okay.
Erst wollte er mich dann abwimmeln. Aber als er dann verstand, okay, ich habe die Silke Schulz schon getroffen, ne, da ist er dann irgendwie doch dran geblieben. Und ich habe ihm ganz genau geschildert, was mir die Silke erzählt hat. Und am Ende hat er gesagt, ja, was sie ihnen erzählt hat, das ist erstaunlich nah an der Wahrheit. Nur, dass es umgekehrt war.
Ja, einmal die Rollen vertauscht. Wahnsinn.
Genau, es stellte sich heraus, dass Silke, mit der ich stundenlang in der Kneipe gesessen hatte, die eigentliche Pseudologin ist.
Oh Mann. Ja, spät nahe gekommen, aber erstmal eine ganze Zeit lang warst du verarscht, oder?
Ja, das trifft es ganz gut. Ich habe mich auch richtig verarscht gefühlt danach. Mich haben immer wieder Leute seither gefragt, hast du denn das alles wirklich abgenommen? Und da muss ich sagen, komisch kam sie mir irgendwie schon vor, ne? Irgendwie etwas an ihr war merkwürdig, ohne dass ich jetzt genau sagen könnte, was. Allerdings, als Journalist begegnet man öfter mal Menschen, von denen man nicht jedes Mal denkt, super, total auf meiner Wellenlänge, will ich unbedingt auch privat treffen. Ne?
Ja, genau, das gibt manchmal spannende Geschichten. Das ist ja so das Kriterium und dann andererseits auch vielleicht spannende Charaktere. Und aus dieser Mischung geben sich, da ist man so Abstrusitäten irgendwie auch gewohnt fast. Ne?
So ist es. Ja. Trotzdem, in dem Fall fühlte ich mich schon echt betrogen und oder ja auch gekränkt irgendwie. Und dann kam hinzu, dass ich echt gedacht habe, boah, super GAU, die ganzen Notizen kann ich jetzt in die Tonne treten, Geschichte ist ruiniert.
Ja, aber Quatsch, oder?
Ja, sonst essen wir ja nicht hier. Genau, aber es hat wirklich richtig lang gedauert, bis mir klar geworden ist, dass das eine super Geschichte ist und dass ich diese Geschichte trotzdem zu einer Reportage verarbeiten kann. Ich hatte am Anfang, glaube ich, einfach nicht die Chuzpe, den kompletten Text auf dieser Begegnung aufzubauen, die ja eine große Lüge war letztlich. Was dann aber den Ausschlag gegeben hat für mich, es doch so zu machen, war, dass Frank Schulz, der jetzt mein Ansprechpartner war, mir bestätigt hat, dass es die Situation, dass die so stattgefunden haben, nur eben mit vertauschten Rollen. Ne? Also es gab diesen Fall, da ist ein Kind aus einer früheren Beziehung, nur eben die Silke hatte das Kind aus der früheren Beziehung. als der Text fertig war, hatte ich trotzdem ein ziemliches Bauchgrummeln, weil ich Angst hatte irgendwie, dass sich die Leser verschaukelt fühlen. Es gab dann tatsächlich eine Handvoll Leser, die meinten, ich hätte mir den Dreh ausgedacht. Ne? Also ich hätte einfach alles umgekehrt aufgeschrieben.
Ja.
Die fanden das total genial und dachte ich so im Nachhinein, ja, das wirkt auch so wirkt das irgendwie gut. Richtig ist natürlich, dass die Frage, was Wahrheit ist und was nicht, letztlich nicht zweifelsfrei beantwortet werden kann. Ne? Weil man sich immer entscheiden muss, wem man Glauben schenkt. Ich habe dann aber dem Frank und Silkes Vater Glauben geschenkt, zumal sich deren Darstellungen ja auch gedeckt haben.
Okay, also du, Maris, du hast ja eine ganze Zeit lang mit Silke dann auch eben Kontakt gepflegt und ihr habt vertrauliche Gespräche geführt. Hast du sie denn mal einmal mit deinen Erkenntnissen dann auch konfrontiert oder so? In der?
Ja, das musste ich natürlich. Guter Punkt. Also wäre ja gar nicht anders gegangen. Irgendwie. Ich habe auch versucht, sie zu erreichen, mehrfach. Und einmal ist sie dann auch rangegangen. Da habe ich sie am Telefon erwischt. Und ich habe da ordentlich wie so ein Wasserfall losgeredet, was jetzt alles passiert ist. Und sie hat zugehört, hat aber kaum was gesagt. Sie wirkte irgendwie ja seltsam unbeteiligt. Und vielleicht war ja aber auch für sie schon alles gesagt. Ja, ihr muss schließlich klar gewesen sein, dass alles auffliegt spätestens in dem Moment, als sie mir diese Telefonnummer geschickt hat. Und ich vermute im Nachhinein, dass sie auch durchaus wollte, dass es rauskommt. Ihr Ziel war ja auch erreicht. Ich habe das Thema Pseudologie, das Phänomen, dann in die Öffentlichkeit getragen und das war ihr offenbar sehr wichtig.
Genau, und wichtig, dass man sieht, dass der Lügner nicht ein Täter ist, sondern im Prinzip auch Opfer von so einem Zwang, könnte man sagen. Der letzte Twist wäre jetzt natürlich, Maris Hubschmidt ist gar keine Journalistin beim Tagesspiegel, sitzt auch nicht in Berlin und hat auch mit dieser Geschichte gar nicht den Reportagepreis für junge Journalisten gewonnen, hat sie aber alles. Und jeder, der was anderes behauptet, der hat ein Problem mit der Wahrheit.
D-Radio Wissen 100.